Einmal im Jahr haben wir Hochzeitstag und das schon seit 29 Jahren. Und immer wenn wir Hochzeitstag haben, seit etlichen Jahren, verreisen meine Frau und ich über ein Wochenende und wir suchen uns immer eine andere Stadt aus, meistens in Deutschland, wo wir dann hingehen. Dieses Jahr waren wir in Münster und dieses Mal haben wir auch ein befreundetes Ehepaar mitgenommen. Und an dem einen Tag sind wir ein bisschen gewandert, an dem zweiten Tag war eine Stadtbesichtigung oder waren wir mehr in der Stadt. Und als wir dann so durch die Stadt liefen, sagte die befreundete Frau, schau dir das doch mal an, das sieht ja aus, die Häuser sehen aus, wie wenn das hier eine Hansestadt wäre. Und ich guckte sie an und sagte, ja, weißt du nicht, dass Münster eine Hansestadt ist? Und dann fingen wir an, darüber zu sprechen und sie sagte, hier gibt es weder ein Meer, noch einen Hafen, noch einen vernünftigen Fluss. Wie soll denn das eine Hansestadt sein? Ja, und ich versuchte auf sie einzureden und sie zu überzeugen, aber irgendwie hat sie mir nicht geglaubt. Was hätte ich denn tun können, damit sie mir glaubt? Hätte ich vielleicht schwören sollen, sagen, ich schwöre dir aber, das ist eine Hansestadt? Hätte sie mir dann mehr geglaubt? Schwören, da sind wir beim heutigen Thema. Der heutige Bibeltext, den ich vorgegeben bekommen habe, Jakobus 5, Vers 12, da geht es auch um das Schwören. Und den könnt ihr jetzt schon mal aufschlagen, Jakobusbrief. Wir haben ja fortlaufend im Moment die Predigtserie über den Jakobusbrief und ich habe heute Jakobus 5, Vers 12. Da schreibt Jakobus, vor allem aber, meine Brüder, schwört nicht, weder bei dem Himmel noch bei der Erde noch bei irgendeinem anderen Eid, euer Ja soll ein Ja sein und euer Nein ein Nein, damit ihr nicht unter ein Gericht fallt. Ich bete nochmal mit uns. Vater, wir danken dir für dein Wort, auch für dieses Wort aus dem Jakobusbrief. Wir bitten dich um Verständnis und um Gnade, dass wir das Ganze auf unser Leben anwenden können. Schenk du mir auch Gnade zum Reden. Amen. Ja, das ist ein sehr kurzer Text und sicherlich, wenn ihr eben mitgelesen habt, ist euch eingefallen, ach, das ist ja eigentlich ganz einfach. Es ist ein einfacher Text, es ist einfach zu gliedern zumindest, nämlich wir finden in diesem Text ein Verbot, ein Gebot und eine Begründung. Im Grunde ganz einfach. Bei der Auslegung wird es schon etwas schwieriger, denn auf der einen Seite nehmen wir die Schrift wörtlich, das heißt, wir schauen, was steht da, und auf der anderen Seite müssen wir sehen, in welchem Zusammenhang wurde denn etwas gesagt oder geschrieben und wie passt das Ganze in den Gesamtzusammenhang der biblischen Botschaft. Das möchte ich mit euch heute anschauen und sehen, was bedeutet dieser Vers. Beginnen wir gleich mit den einleitenden Gedanken. Vor allem aber, so beginnt Jakobus diesen Text und die Ansprache macht deutlich, dass das, was jetzt kommt, von großer Bedeutung ist. Jakobus sagt, was ich euch jetzt sagen will, das ist wichtig. Ich kann mir gut vorstellen, dass Jakobus ein sehr aufmerksamer Mensch war, der auch beobachtet hat, was passiert denn so in der Gemeinde, wie verhalten sich denn so die Christen? Und da hat er etwas entdeckt, was ihm nicht so gefallen hat und wo er korrigieren möchte. Und deswegen sagt er jetzt nochmal, passt jetzt mal gut auf, ich habe euch noch was Wichtiges zu sagen. Das Zweite, was in dieser Ansprache auffällt, vor allem aber meine Brüder. Jakobus spricht seine Leser mit Brüder an. Und wenn wir jetzt so den Jakobusbrief so ein bisschen im Hintergrund haben und wissen, Jakobus ist ja jemand, der sehr viel in diesem Brief ermahnt. Er korrigiert sehr viel. Jeder zweite Vers im Schnitt hat ein Gebot oder ein Verbot. Und da finde ich es doch interessant zu sehen, er spricht diese Leser mit Brüder an. Und nicht nur mit Brüder, sondern immer wieder in diesem Text sagt er, meine Brüder oder meine geliebten Brüder. Und das finde ich doch schon mal sehr ermutigend. Hier in diesem Vers bereits zum 14. Mal. Immer wieder sagt er, meine Brüder. Und ein weiteres Mal wird noch folgen. Also Jakobus schreibt diesen Brief an Gläubige. Die Tatsache, dass er sie ermahnen muss, zeigt, dass sie Christen sind, aber dass sie auch noch etwas lernen müssen, dass in ihrem Leben noch nicht alles perfekt ist und vollkommen ist, sondern dass sie eben vieles noch lernen müssen. Ich persönlich finde das sehr ermutigend, wenn ich den Jakobusbrief lese oder wenn ich andere Stellen in der Heiligen Schrift lese, dann merke ich auch immer wieder in meinem Leben, oh, das mache ich ja gar nicht oder so handle ich ja gar nicht, so bin ich ja gar nicht. Und das finde ich hier ermutigend. Bei aller Schärfe, die Jakobus teilweise gebraucht, immer wieder kommt dieses freundliche, seelsorgerliche, meine Brüder. Und Jakobus möchte gerade durch diese Ermahnungen, die er in diesem Text sagt und bringt, er möchte seinen Lesern und letztendlich uns helfen, dass wir mehr in den Einklang mit Gottes Wort kommen. Dass also unser Leben in den Einklang kommt, wie Gott sich das vorgestellt hat, damit wir zur Ehre Gottes leben. Und da ist es doch auch nicht schlimm, wenn mal eine Ermahnung kommt, wenn jemand sagt, hör mal, mir ist bei dir etwas aufgefallen im Leben, Gottes Wort sagt etwas anderes. Und das ist gut, wenn wir diese Ermahnungen auch annehmen können. Es ist eigentlich auch ein gutes Zeichen, wenn wir wach sind und wenn wir merken, aha, das Wort Gottes spricht mich an. Da läuft etwas verkehrt in meinem Leben und das Wort Gottes korrigiert mich. Und dann werden wir noch etwas anderes sehen. Wir leben in einer bestimmten Kultur, in einer Gesellschaft. Und diese Gesellschaft hat gewisse Lebensweisen und Ansprüche. Es gibt verschiedene Bräuche, wie man hier in Hünfeld und wie man hier in Deutschland lebt. Und die jeweilige Kultur will versuchen, ihre Lebensweise auf uns Christen zu übertragen. Im Grunde möchte die jeweilige Gesellschaft, dass wir uns anpassen. Und wir stehen immer in der Gefahr, dass wir uns der Gesellschaft anpassen. Und da sind wir in einem Spannungsfeld. Auf der einen Seite ist die Kultur, die sagt, so und so musst du handeln. Und auf der anderen Seite ist das Wort Gottes, das sagt, nein, wir machen das anders. Und ich denke, gerade in diesem Spannungsfeld waren auch hier diese Christen, an die Jakobus geschrieben hat. Wollen wir uns immer wieder auf das Wort Gottes konzentrieren, immer wieder auch korrigieren lassen, auch im Bereich unseres Lebens, unseres Redens und natürlich auch bei dem heutigen Text, wenn es um Schwören geht. Vor allem aber, meine Brüder, schwört nicht. Weder bei dem Himmel, noch bei der Erde, noch mit einem anderen Eid. Der Vers beginnt mit einem Verbot. Eine klare Aussage. Schwört nicht. Und dennoch wollen wir uns etwas Zeit nehmen, darüber nachzudenken. Und damit wir diesen Vers besser verstehen und auf unser Leben anwenden können, möchte ich folgende Unterpunkte mit euch bedenken. Was ist denn eigentlich Schwören? Was wurde im Alten Testament über das Schwören gelehrt? Wie gingen die Israeliten zur Zeit Jesu und zur Zeit des Jakobus mit dem Schwören um? Und dann, wo finden wir weitere Aussagen bzw. Beispiele über das Schwören im Neuen Testament? Überlegt erstmal, was ist denn eigentlich Schwören? Ein Schwur oder ein Eid bekräftigt eine Aussage. Man will damit ein besonderes Gewicht auf eine Aussage legen. Dem Wesen nach ist ein Schwur eine Art Selbstverfluchung. Das bedeutet, man ruft Gott an und verlangt, dass dieser einen straft, wenn man nicht die Wahrheit sagt oder wenn man nicht tut, was man verspricht, wenn man diesen Schwur nicht einhält. Bei einem Schwur ruft man Gott als Zeugen auf, dass man die Wahrheit sagt oder dass man sein Versprechen einhält. Mit einem Schwur setzt man auch einen gewissen Schlusspunkt. Da erübrigt sich jede weitere Diskussion. Ich sage die Wahrheit, ich schwöre das und damit brauchen wir nicht mehr drüber reden. Das ist das Wesen eines Schwurs. Schauen wir als nächstes mal, was wurde denn im Alten Testament über das Schwören gelehrt? 5. Mose 6, Vers 13 und fast identisch 5. Mose 10, Vers 20. Da heißt es, den Herrn, deinen Gott, sollst du fürchten und ihm dienen und bei seinem Namen sollst du schwören. Also hier haben wir erstmal ein Gebot, dass man schwören soll bei dem Namen Gottes. Und dann 3. Mose 19, Vers 12. Und ihr sollt bei meinem Namen nicht falsch schwören, dass du den Namen deines Gottes entweihen würdest. Ich bin der Herr. Also im Alten Testament haben wir zunächst einmal eine Aussage, die Gott den Israeliten gegeben hatte und auch für die Israeliten verbindlich war. Und in diesem alttestamentlichen Gebot steht, dass wenn ein Israelit einmal in diese seltene Situation kommen sollte, dass er zum Beispiel als Zeuge vor Gericht auftreten muss oder dass er in einer besonderen Situation einen Eid ablegen muss, dann ist er verpflichtet, sogar in dem Namen Gottes zu schwören. Das Gesetz sagt damit zwei Dinge. Erstens, ein Schwur muss in dem Namen Gottes geschehen. Das bedeutet, derjenige, der den Eid gibt, ruft Gott als Zeugen und Richter auf. Und das Zweite, was im Gesetz ist, also wenn ihr schwört, dann passt gut auf, dass ihr auch die Wahrheit sagt und dass ihr nicht lügt, wenn ihr den Namen Gottes in den Mund nehmt. Das Wesen des Schwures besteht darin zu sagen, wenn ich nicht die Wahrheit sage oder wenn ich meinen Schwur nicht einlöse, dann soll Gott mich strafen. Wenn also ein Schwur geleistet werden musste, dann sollte dieser vor dem Gott Israels gegeben werden. Martin Lloyd-Jones fasst es so zusammen, der Hauptsinn der Gebote über das Schwören lag sicherlich darin, dem Menschen ein Zaumzeug anzulegen, weil er infolge der Sünde und des Sündenfalls dazu neigt, zu lügen. Eine weitere Absicht war, das Ablegen von einem Eid auf ernsthafte und schwierige Fragen zu begrenzen. Also wir sehen im Alten Testament, gab es ein Gebot oder die Erlaubnis eines Schwurs, dieser sollte aber auf wenige wichtige Begebenheiten begrenzt sein. Dann habe ich mal geschaut, gibt es denn Beispiele im Alten Testament für einen Schwur oder einen Eid? Und da habe ich mehrere Dinge gefunden. Ich möchte euch auf zwei aufmerksam machen. Einmal bei Abraham. Er verlangte von seinem Knecht einen Eid. Und das war natürlich noch davor, bevor das alttestamentliche Gesetz gegeben wurde. Wir kennen diese Geschichte, 1. Mose 24, Vers 1. Ich lese es mal. Und Abraham war alt, hochbetagt. Und der Herr hatte Abraham in allem gesegnet. Da sagte Abraham zu seinem Knecht, dem Ältesten seines Hauses, der alles verwaltete, was er hatte, lege doch deine Hand unter meine Hüfte. Ich will dich schwören lassen bei dem Herrn, dem Gott des Himmels und dem Gott der Erde, dass du meinem Sohn nicht eine Frau von den Töchtern der Kanaaniter nimmst, in deren Mitte ich wohne, sondern du sollst in mein Land und zu meiner Verwandtschaft gehen und dort eine Frau für meinen Sohn, für Isaak, nehmen. Hier war für Abraham eine sehr wichtige Situation. Und er wollte sicher gehen, dass sein Knecht ihm wirklich auch gehorcht. Und deswegen sagt er, hör mal, ich schicke dich zu meiner Verwandtschaft, dort suchst du meinem Sohn eine Frau. Und damit du auch wirklich aus meiner Verwandtschaft eine Frau suchst und nicht irgendeine andere, die du auf dem Weg findest oder so, mitbringst, nehme ich einen Eid vor dir. Und dieser Eid ist vor dem Herrn. Und damit wusste der Knecht, das ist eine sehr ernste Sache und ich muss mich daran halten. Warum hat Abraham das gemacht? weil er sich der Tragweite dieser Entscheidung oder dieser Handlung bewusst war. Er wollte in diesem Fall sicher gehen, dass der Knecht auch wirklich das tut, was er sagt. Diese Tatsache, dass er eben eine Frau findet aus dem Geschlecht Abrahams, hat eine heilsgeschichtliche Bedeutung, hat eine sehr wichtige Bedeutung für Israel gehabt. Und Abraham war sich dessen bewusst und deswegen hat er diesen Weg gewählt. Ein anderes Beispiel, und das fällt euch sicherlich auch ein, finden wir bei David und Jonathan, die sich auch mit einem Eid verbündeten. 1. Samuel 23, Vers 18, da heißt es, und beide schlossen einen Bund vor dem Herrn. Und auch dieser Bund geschah in Form eines Eides vor Gott als Zeugen und vor Gott als Richter, weil er von äußerst wichtiger Bedeutung war. Wir wissen, dass David und Jonathan gut befreundet waren. Aber es gab ein Problem. Jonathan war der Sohn des amtierenden Königs. Und David war von Gott als der neue König auserwählt. Und im Grunde hatten die beiden einen Interessenkonflikt. Der eine war der natürliche Thronfolger und der andere war der, der von Gott eingesetzt ist. Und jetzt standen die in einer freundschaftlichen Beziehung zueinander. Aber um ganz sicher zu gehen, dass sie sich auch nichts Böses wollten, haben sie einen Bund vor Gott beschlossen. Denn was wäre denn passiert, wenn David zum Beispiel getötet worden wäre? Dann hätte Jonathan, wäre er der Thronfolger geworden. Und von daher war das eine ganz, ganz wichtige Entscheidung, die hier mit einem Eid besiegelt wurde. Nur mal als zwei Beispiele, wie ein Eid im Alten Testament auch geschlossen wurde. Und dass es eben in wenigen, wenn auch wichtigen Punkten üblich war, zu schwören. Kommen wir zum Neuen Testament und die Frage, was wissen wir denn über die Praxis des Schwörens zur Zeit Jesu und zur Zeit des Neuen Testaments? Im Matthäusevangelium lesen wir zweimal, dass sich Jesus mit der damaligen gängigen Praxis des Schwörens auseinandersetzt. Die erste Stelle finden wir in der Bergpredigt, Matthäus 5, Abvers 33. Und wenn wir das jetzt lesen, dann werden wir sehen, das ist ja genau das Gleiche, worüber auch Jakobus schreibt. Matthäus 5, Vers 33, da sagt der Herr Jesus, wiederum habt ihr gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht falsch schwören, du sollst aber dem Herrn deinen Eide erfüllen. Ich aber sage euch, schwört überhaupt nicht, weder beim Himmel, denn er ist Gottes Thron, noch bei der Erde, denn sie ist seiner Füße Schemel, noch bei Jerusalem, denn sie ist des großen Königs Stadt, noch sollst du bei deinem Haupt schwören, denn du kannst nicht ein Haar weiß oder schwarz machen, es sei aber eure Rede ja, ja, nein, nein. Was darüber hinausgeht, ist vom Bösen. Wir sehen also hier schon mal, dass Jesus auch etwas anspricht, was zur damaligen Zeit üblich war. Und zwar können wir aus dem Zusammenhang erkennen, dass es üblich war, immer wieder im Alltag zu schwören. Man schwörte dann zwar nicht unbedingt bei dem Namen Gottes, sondern man schwörte beim Himmel, bei der Erde, bei Jerusalem, bei seinem eigenen Haupt. Heute würde man vielleicht bei der Oma schwören oder irgendetwas. Aber das hatte sich dann so eingebürgert und es war üblich gewesen, das so zu tun. Und gerade wenn wir die Bergpredigt lesen, dann sehen wir ja immer wieder, dass Jesus deutlich machen wollte, wie war denn eigentlich das alttestamentliche Gesetz gemeint. Die Pharisäer hatten damals aus dem alttestamentlichen Gesetz verschiedene Regeln entwickelt, auf die sie besonderen Wert legten. Und sie haben dann gesagt, also schwören, ja, wenn man zum Beispiel in dem Namen Gottes schwört, dann muss man das halten. Aber man kann ja auch zum Beispiel schwören beim Himmel, bei der Erde, bei Jerusalem und so weiter. Und damit wurden die Eide abgeschwächt. Und bei allem oder bei vielen Dingen, die Jesus in Bezug auf das Alte Testament lehrte, gerade in der Bergpredigt, wird deutlich, Jesus geht auf den Kern des Alten Testaments zurück und er macht deutlich, dass die Pharisäer eben das Alte Testament falsch verstanden haben oder auch falsch lehrten. Der Herr Jesus selbst hat in keiner Weise für seine Zuhörer das alttestamentliche Gesetz abgeschwächt. Nicht ein i-Tüpfelchen hat er vom Gesetz weggenommen. Er hat ihnen erklärt, was ist damit gemeint und wie soll es umgesetzt werden. Wir können zwar das alttestamentliche Gesetz nicht automatisch auf uns, auf die Gemeinde, auf Christen übertragen, weil da vieles auch ist, was nur für Israel gegeben war. Aber zunächst erstmal zur damaligen Zeit war es ganz klar, dass der Herr Jesus gesagt hat, so steht es da, das ist damit gemeint und nicht so, wie es die Pharisäer gelernt haben. Er verurteilt also die Auslegung der Pharisäer des Gesetzes. Arnold Fruchtenbaum, bei ihm habe ich Folgendes dazu gefunden. Er schreibt, die Mischna, das ist das Regelbuch der Pharisäer, die Mischna lehrt, dass Eide, die Gottes Namen oder einen Ersatz erwähnen, bindend seien. Schwüre beim Himmel oder der Erde jedoch seien nicht bindend, da Gottes Name nicht direkt erwähnt wird. Und da sehen wir den Geist im Grunde, der dahinter steht. Die Pharisäer waren so sehr auf den Buchstaben des Gesetzes fixiert, dass sie sagten, ja, wenn da steht, du sollst im Namen des Herrn schwören, dann müssen wir die Wahrheit sagen. Aber wenn wir bei anderen Dingen schwören, dann ist es nicht so wichtig. Und das ist doch überhaupt nicht, was das Gesetz bezwecken wollte, oder? Das Gesetz war immer da, dass man nicht lügt. Und wenn man einen Eid geben muss, dass man ihn das selbstverständlich die Wahrheit sagt. Aber hier wurde deutlich, ja, das Schwören wurde zu etwas Trivialem, was Alltäglichem. Es wurde im täglichen Leben immer wieder gebraucht und dann schwörte man eben etwas, um nochmal mehr Nachdruck darauf zu verleihen. Und das, was die Pharisäer hier lehrten, machte deutlich, ach, was du sagst, ist eigentlich gar nicht so wichtig. Unter bestimmten Voraussetzungen, du musst halt nur genau aufpassen, was du sagst. Aber es gibt auch Möglichkeiten, wo man im Grunde legal die Unwahrheit sagen konnte. Und darüber sagt der Herr Jesus Christus, das soll so nicht sein. Und überhaupt im alltäglichen Leben soll der nicht schwören. Ich weiß nicht, ob ihr das auch als Kinder gelernt habt, wie ich das mal gelernt hatte. Da hatte ich Freunde und irgendwann kam mal so das Thema Schwören auf. Und dann haben die mich aufgeklärt und sie sagten, also weißt du kannst ruhig lügen, du musst nur dabei deine Finger kreuzen hinter dem Rücken. Ich weiß nicht, ob ihr das auch so irgendwie mal kennengelernt habt oder gehört habt. Und dann wusste ich, aha, das war mir neu, das habe ich noch nicht gelernt. Aber zum Glück hatte ich ja meine Freunde und die haben mir das beigebracht. Und genauso war es bei den Pharisäern im Grunde auch. Die haben denen beigebracht, wie sie legal die Unwahrheit sagen könnten, indem sie einen bestimmten Schwur hatten, der eben nicht im Alten Testament so im Gesetz stand. Genauso wie wir oder ich es gelernt hatte, die Finger zu kreuzen. Dann gibt es noch eine weitere Auseinandersetzung mit Jesus, mit den Pharisäern und wir lesen darüber in Matthäus 23. Und wiederum greift dort der Herr Jesus die Pharisäer wegen ihrer Schwörlehre oder wegen ihres Verhaltens beim Schwören an. Matthäus 23, Vers 16, da sagt er, wehe euch, ihr blinden Führer, die ihr sagt, wenn jemand bei dem Tempel schwören wird, das ist nichts. Wenn aber jemand bei dem Gold des Tempels schwören wird, ist er gebunden. Seht ihr, das ist genau diese falsche Haltung, dass sie sagen, ja, beim Tempel kannst du schwören, das zählt nichts. Aber wenn du bei dem Gold des Tempels schwörst, dann zählt es etwas. Was eine Haarspalterei, oder? Und Jesus hat sie entlarvt und sagt, das ist vollkommen verkehrt, wie ihr handelt. Und er sagt, Narren und Blinde, was ist denn größer, das Gold oder der Tempel, der das Gold heiligt? Also er macht ihnen deutlich, ihre eigene Argumentation stimmt schon gar nicht. Geschweige denn, dass das dem alttestamentlichen Gesetz widerspricht. Und ich denke, das ist ganz wichtig, dass wir das im Hintergrund haben, wie die damalige Praxis war. Denn genau deshalb wird hier gelehrt, dass man das nicht tun soll. Und wenn wir jetzt zu Jakobus kommen und wir lesen diese Aussage nochmal, vor allem aber, meine Brüder, schwört nicht, weder bei dem Himmel noch bei der Erde noch mit irgendeinem anderen Eid, dann sagt Jakobus genau das Gleiche, wie Jesus in der Bergpredigt. Und interessanterweise wurde ja sogar der Jakobusbrief vor dem Matthäusevangelium niedergeschrieben. Allerdings war die Lehre der Apostel vorher schon mündlich auch weitergegeben. Aber so, dass es auch Jakobus schon bekannt gewesen sein muss. Wir können also so zusammenfassen: Jakobus greift die oberflächliche und tägliche Schwurpraxis auf und er ermahnt seine Leser, überhaupt nicht zu schwören. Versuche nicht, deine Aussagen oder Versprechungen durch einen Eid zu bekräftigen, weder durch Anrufungen des Namens Gottes noch durch einen sonstigen Schwur. Nach meinem Verständnis heben weder Jakobus noch Jesus das für die Israeliten gegebene Gebot aus dem mosaischen Gesetz auf, in außergewöhnlichen Situationen vor Gericht, vor Gott zu schwören. Nein, sein Verbot richtet sich gegen das oder die weit verbreitete, geradezu alltägliche Schwurpraxis der damaligen jüdischen Kultur. Fruchtenbaum, der ja ein sehr guter Kenner des alttestamentlichen Gesetzes ist und der damaligen Praxis, schreibt: Die Notwendigkeit, eine Aussage mit einem Eid zu untermauern, hebt die Unzuverlässigkeit des Sprechers hervor. Und er ergänzt: Dieser Vers verbietet nicht das Ablegen eines Eides vor Gericht. Jetzt haben wir die damalige Situation gesehen. Ich möchte noch zwei Dinge ergänzen nun aus dem Neuen Testament. Wir haben eben ja sehr deutlich auch gesehen, was der Herr Jesus Christus über das Schwören gesagt hat und dass auch Jakobus das Gleiche gelehrt hat. Meine Frage: Ist dir beim Lesen des Evangeliums oder der Evangelien schon mal aufgefallen, dass Jesus einmal unter Eid ausgesagt hat? Das ist vielleicht für manche neu und mir ist es auch erst im Zusammenhang mit der Vorbereitung aufgefallen. Und das ist eine ganz interessante und eine ganz wichtige Begebenheit. Wir finden das in Matthäus Kapitel 26. Und zwar ist dort Jesus angeklagt vor dem Hohen Rat. Und da geht es darum, wer ist Jesus eigentlich? Ist Jesus der Sohn Gottes? Ist Jesus der Messias? Und die hohen Priester, der Hohe Rat, verhört den Herrn Jesus. Vers 62: Und der Hohe Priester stand auf, sprach zu ihm: Antwortest du nichts? Was zeugen diese gegen dich? Jesus aber schwieg. Und der Hohepriester sagte zu ihm, und das ist jetzt sehr interessant: Ich beschwöre dich bei dem lebendigen Gott, dass du uns sagst, ob du der Christus bist, der Sohn Gottes. Wir sind hier in einer Gerichtsverhandlung, einer offiziellen Gerichtsverhandlung. Und der wortführende Richter nimmt jetzt den Herrn Jesus Christus unter Eid. Er sagt: Jetzt will ich es von dir ganz genau wissen, vor Gott als Zeugen und Richter. Wer bist du? Bist du der Christus? Bist du der Messias? Bist du der Sohn Gottes? Und in dieser Situation sagt Jesus: Ja, du sagst es, so ist es. Das ist eine sehr außergewöhnliche Situation. Und im Grunde können wir froh sein, dass wir das auch so im Neuen Testament finden. Denn der Herr Jesus Christus sagte unter Eid vor Gott als Zeugen: Ja, ich bin der Sohn Gottes. Eine eidesstattliche Versicherung des Sohnes Gottes vor Gericht. Ich meine, wir haben schon viele Stellen gesehen und wir wissen, Die hohen Priester hätten das auch vorher sehen können an den Taten, die Jesus getan hat. Aber hier haben wir eine außergewöhnliche Situation, wo der Herr Jesus unter Eid bekräftigt, ich bin der Sohn Gottes. Und ich finde das so interessant. Und dann können wir auch verstehen, wenn jeder ständig schwört, dann ist ein Schwur nichts mehr wert. Stellt euch vor, Jesus hätte bei normalen Handlungen geschwört. Da kommt jemand zu ihm, bist du der Sohn Gottes? Ja, ich bin's, ich schwör's dir. Das wäre nichts gewesen. Aber in dieser einzigen Situation, da zählt der Schwur. Und er ist ganz wichtig. Kommen wir zu Paulus, der ja auch diese Lehre sehr gut kannte. Und am Dienstag werden wir weiter im Philipperbrief in den Hauskreisen lehren, schauen. Und auch dort finde ich es interessant, vielleicht etwas abgeschwächter, dass auch Paulus Gott als Zeugen aufruft, wenn er bestimmte Aussagen macht. Paulus macht es nicht ständig, aber unter gewissen Situationen, wo es ihm wichtig erscheint, macht er das. Wir werden also am Dienstag im Philipperbrief Vers 1, Vers 8 unter anderem diesen Vers betrachten. Da sagt Paulus, denn Gott ist mein Zeuge, wie ich mich nach euch allen sehen mit herzlicher Liebe Jesu Christi. Also Paulus untermauert hier eine Aussage, wo er Gott als Zeugen anruft. Das ist jetzt nicht so stark wie das bei Jesus, aber wenn wir zu den Korinthern kommen, dann dreht sich mir fast schon der Magen um, wie klar und deutlich auch hier Paulus etwas sagt. 2. Korinther 1, Vers 23, da sagt Paulus, ich aber rufe Gott zum Zeugen an gegen meine Seele. Das ist ein Schwur, das ist ein Eid, den Paulus hier vor den Korinthern bringt. Und dann sagt er, dass ich nicht, um euch zu schonen, nach Korinth gekommen bin. Das war eine außergewöhnliche Situation wiederum, weil die Korinther haben ihm vorgeworfen, lieber Paulus, du hältst deine Zusagen nicht ein. Du hast gesagt, du kommst und wo bist du? Du bist überhaupt nicht gekommen. Und jetzt musste in dieser Ausnahmesituation Paulus deutlich machen, es ist nicht darum, weil ich meine Zusagen nicht einhalten will, sondern ich bin nicht gekommen, um euch zu schonen. Weil wenn ich gekommen wäre, dann hätte es ordentlich gekracht. Weil einiges hatte ja in der Gemeinde nicht gestimmt und funktioniert. Und in Vorbereitung wurden verschiedene Briefe hin und her geschrieben. Und später kam ja Paulus dann auch wieder nach Korinth. Jetzt haben wir gesehen, okay, die Aussage bedeutet, wir sollen nicht schwören. Und schon gar nicht in diesen alltäglichen Situationen, dass man, um etwas zu bekräftigen, noch einen Schwur drauflegt. Das soll nicht sein, unter keinen Umständen. Jetzt schauen wir uns mal den zweiten Teil des Verses an. Und ich weiß, der erste Teil war schon recht lang, aber jetzt wird es dafür etwas kürzer. Nach dem Verbot nennt Jakobus das Gebot. Er schreibt in positiver Weise, wie Christen reden sollen. Da heißt es, vor allem aber, meine Brüder, schwört nicht, weder bei dem Himmel noch bei der Erde, noch mit einem anderen Eid. Euer Ja soll ein Ja sein und euer Nein ein Nein. Und das ist ja, denke ich, eine wirklich recht einfache Aussage. Der Christ soll das aussprechen, was er sagen will. Ja bedeutet Ja, Nein bedeutet Nein. Das Reden des Christen soll nach Jakobus und nach Jesus schlicht, wahr und verlässlich sein und braucht keiner besonderen Bekräftigung. Das heißt, wir haben es nicht nötig, die Wahrheit durch einen Eid zu bekräftigen, weil der Anspruch an einen Christen dahin geht, dass er immer die Wahrheit sagt. Könnte ein Schwur bedeuten, dass ich jetzt mehr die Wahrheit sage als sonst? Das wäre eigentlich traurig, oder? Wenn ich einen Schwur bräuchte, um deutlich zu machen, jetzt sage ich die Wahrheit. Sonst kannst du dich eigentlich nicht auf mein Wort verlassen. Und das macht ja hier Jesus ganz deutlich. Wir haben im ersten Punkt eine Warnung gesehen, dass wir uns nicht an die Gepflogenheiten unserer Umwelt anpassen sollen. Das war ja genau das Problem, das machten alle damals so. Und die Lehre der Pharisäer hat es noch unterstützt. Und jetzt setzt Jakobus und Jesus setzen das Wort Gottes entgegen und sagen, liebe Geschwister, so soll es doch nicht sein. Euer Ja soll ein Ja sein, euer Nein ein Nein. Wenn wir beim ersten Mal uns mehr an unsere Kultur oder an unsere Mitmenschen orientieren, wie die das machen, dann sollen wir uns hier auf der anderen Seite an Gott, an Gottes Charakter orientieren. Wie ist Gott? Und wie Gott ist, soll sich dann letztendlich auf oder in unserem Leben widerspiegeln. Und da ist es immer wieder gut, wenn wir nicht nur das Gebot an sich sehen. Es ist klar, Ja heißt Ja, das heißt, du sollst die Wahrheit sagen. Aber warum ist das so? Es ist so, weil Wahrheit ein Charakterzug, ein Wesensmerkmal Gottes ist. Gott ist der, der nicht lügt. Als Paulus an Titus schreibt, sagt er, oder spricht er über Gott als Gott, der nicht lügen kann. Gott ist ein Gott, der überhaupt nicht lügen kann. Das ist eines der Wesensmerkmale Gottes, wie Allmacht, wie Allgegenwart, wie Heiligkeit, Barmherzigkeit. So ist ein Wesensmerkmal Gottes, er kann nicht lügen. Ein Nicht-Lügen können ist das Wesensmerkmal Gottes. Er sagt die Wahrheit, er ist Wahrheit, er ist wahrhaftig. Und das bedeutet, dass Gott nicht nur nicht gelogen hat oder nicht lügen wird, sondern Gott kann überhaupt nicht lügen. Das sagt Paulus, weil Lüge fern von dem Wesen Gottes ist. Was ist die Konsequenz davon, wenn wir Gottes Kinder werden? Dass wir dieses Wesen Gottes immer mehr zu unserem eigenen machen. Unser Problem ist nur, wir können noch lügen. Aber Gott kann nicht mehr lügen. Wir können noch lügen, aber wir sollen nicht mehr lügen. Unser Reden soll so sein, dass es dem Wesen, dem Charakter Gottes entspricht. Wir lesen, dass Gottes Wort Wahrheit ist. Ich habe ja persönlich jetzt noch nie Gott zu mir gereden gehört. Also, dass ich jetzt irgendwo mich still hingesetzt hätte und dann habe ich eine leise Stimme gehört und Gott hat zu mir geredet. Das brauche ich auch nicht, weil wir haben ja das Wort Gottes. Und im Wort Gottes in der Heiligen Schrift haben wir die vollkommene, vollständige Offenbarung Gottes, nicht nur über den Heilsplan, über die Heilsbotschaft, dass die wahr ist, sondern auch alle anderen Aussagen der Schrift sind wahr. Petrus sagt, denn niemals wurde eine Weissagung durch menschlichen Willen hervorgebracht, sondern vom Heiligen Geist getrieben haben die heiligen Menschen Gottes geredet. Und das finden wir heute in der Heiligen Schrift. Und wenn wir sagen, Gott kann nicht lügen, dann bedeutet das doch auch, dass dieses Wort vollkommen wahr ist. Wahr in Bezug auf die Heilsbotschaft, dass wir wissen, Jesus ist der Sohn Gottes. Jesus ist der von Gott gesandte Retter und jeder, der an ihn glaubt, darf um Sündenvergebung, um ewiges Leben wissen. Das ist Wort Gottes, aber auch Wort Gottes in Bezug auf die künftigen Dinge, auf die Endzeit, auf die Wiederkunft Jesu, auf das Gericht. All das hat Gott gesagt und es ist wahr, es wird genauso eintreten, wie Gott es gesagt hat, weil Gott der ist, der nicht lügen kann. Aber auch zurück, wenn wir zurückgehen, die Schöpfung, der Sündenfall, die Sintflut, all diese Dinge. Gott hat es doch gesagt. Und wenn heute tausendmal irgendwelche Wissenschaftler sagen, das kann nicht so gewesen sein, dann kann ich nur eins sagen, Gott ist der, der nicht lügen kann. Und jeder Mensch kann lügen. Und Gottes Wort ist zuverlässig, und darauf können wir uns verlassen. Und so ist das auch für uns als Christen der Maßstab. Gott kann nicht lügen, wir können lügen, sollen aber nicht lügen, sondern die Wahrheit sagen. Und weil wir die Wahrheit sagen, brauchen wir sie nicht durch Schwüre oder sonstige Aussagen ausdrücklich zu bestätigen. Unser Reden orientiert sich an den Geboten und am Charakter Gottes. Und letztendlich ist es Gottes Ziel, dass wir ihm in diesen Bereichen immer ähnlicher werden. Jetzt haben wir gesehen, einmal das Verbot, zweitens das Gebot und nun kommt noch eine Begründung. Vor allem aber, meine Brüder, schwört nicht, weder bei dem Himmel noch bei der Erde noch mit einem anderen Eid. Euer Ja soll ein Ja sein und euer Nein ein Nein, damit ihr nicht unter ein Gericht fallt. Durch das Verbot und das Gebot will Jakobus uns bewahren, damit wir nicht unter ein Gericht fallen oder nicht gerichtet werden. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie wir dieses verstehen können. Es gibt Ausleger, die verstehen diese Aussage wie folgt, damit ihr keine Heuchler werdet. Und wenn ihr eure Bibeln dabei habt, ich nehme mal an, die wenigsten haben auch diese Übersetzung. Aber es gibt Übersetzer, zum Beispiel Herbert Janssen, der hat es so übersetzt, damit ihr nicht in Heuchelei fallt. In dem Sinne, macht keine großen Versprechungen, dann könntet ihr sie nicht einhalten, dann sagen die Leute, ihr seid Heuchler. Das ist eine Option und Paul Timklin erwähnt auch diese Möglichkeit. Es könnte damit aber auch ein menschliches Gericht oder ein göttliches Gericht gemeint sein. Göttliches Gericht entweder sogar diesseits, also wie zum Beispiel die Zerstörung Jerusalems oder auch ein zukünftiges Gericht. Ich mache den Punkt kurz und zitiere Arnold Fruchtenbaum. Der Grund, aus dem die Gläubigen nicht schwören sollen, lautet, damit ihr nicht unter ein Gericht fallt. Mit anderen Worten, Gläubige sollen nicht schwören, damit sie nicht in irgendein Gericht geraten, vor allem unter das Gericht Gottes. Kommen wir zur Anwendung. Nach dem, was du jetzt gehört hast, welche Schlussfolgerung kannst du für dich ziehen? Was hast du gelernt und wie wirkt sich das auf dein Leben aus oder auf dein Reden? Vielleicht auf dein Schwören. Ich denke, es ist immer gut, wenn wir uns da selbst Gedanken machen und wenn nicht derjenige, der hier vorne steht, dann schon die Antworten alle gibt, weil manchmal gibt es ja doch noch andere Anwendungsmöglichkeiten. Also das Erste ist natürlich, wir sollen das Schwören im Alltag lassen oder gar nicht erst anfangen. Und ich denke mal, dass die wenigsten von uns damit ein Problem haben. Ich habe so bewusst noch nie von irgendjemandem von euch einen Schwur gehört, um eine Aussage zu bekräftigen. Und wenn ich so in unserer Gesellschaft schaue, dann sehe ich eher so, dass die Leute, die schwören, eigentlich schwören müssen, damit man ihnen überhaupt noch glaubt, weil das sind eh die Leute, die unzuverlässig sind. Sie wollen dann gerade noch mal sagen, ja, aber diesmal sage ich die Wahrheit. Aber ich denke, die wenigsten von uns haben da ein Problem mit und wir sollen dadurch dann auch nochmal bestätigt werden, für unser tägliches Leben auch entsprechend zu handeln. Und das Zweite ist, denke ich, auch klar. Sag immer die Wahrheit. Wenn du Ja sagst, heißt es Ja. Und wenn du Nein sagst, heißt es Nein. Was ich aber immer lustig finde und wenn mir das passiert, dann schmunzel ich immer in mich hinein. Manchmal wollen wir doch etwas betonen oder etwas deutlich machen. In besonderen Situationen. Oder es manchmal kostet uns etwas eine Überwindung zu sagen. Und wisst ihr, was wir dann sagen? Also wenn ich ehrlich sein soll, dann das und das und das. Ja, bist du sonst nicht ehrlich? Ne? Eigentlich sind wir doch immer ehrlich. Aber im Grunde macht so eine Aussage keinen Sinn, weil wir sollen ja immer ehrlich sein. Und wenn ich das höre, dann schmunzel ich meistens und weil ich ja auch weiß, es ist nicht so gemeint, aber man drückt damit eben was anderes aus. Dritter Anwendungspunkt wäre, halte deine Versprechungen, deine Zusagen. Und bei mir muss ich hinzufügen, sag nicht zu schnell Ja oder sag nicht zu schnell, gib nicht zu schnell eine Zusage. Als unsere Kinder noch klein waren, dann haben die immer irgendwelche Versprechungen aus mir herausgekitzelt. Papa, wollen wir nicht mal das oder jenes machen? Und ich sage, klar, machen wir. Das hatte zur Folge, dass wir, wo wir überall waren dann, ne? In Wuppertal, um Schwebebahn zu fahren, in Berlin, damit wir mal zugefahren sind. Das hat einen Haufen Geld allein gekostet, diese Versprechungen einzulösen. Aber dann, wenn man was zusagt, soll man es natürlich einhalten, soweit es möglich ist. Und natürlich auch nicht zu schnell etwas sagen. Gerade am Mittwoch hatte ich meiner Frau versprochen, mit ihr nach Hersfeld zu fahren. Und kaum hatte ich es gesagt, fiel mir ein, ich habe ja noch so viel zu tun. Unter anderem muss ich die Predigt noch ein bisschen überarbeiten. Aber jetzt war ich ja gerade an dem Punkt, dass ich sagte, ich muss meine Zusagen halten. Also bin ich mit ihr nach Hersfeld gefahren und habe dann die Arbeit später gemacht, die noch da war. Ich denke, das müssen wir auch ein Stück weit lernen, wenn wir etwas zusagen, dass wir es dann natürlich auch halten. Im Zweifelsfall lieber etwas vorsichtiger sein. Dann gibt es aber auch manchmal Versprechen oder Zusagen, die man leichtsinnig gegeben hat und man stellt dann fest, das war nicht richtig. Im Grunde, wenn ich diese Zusage einhalte, dann ist das eine Sünde. Ich habe dann überlegt, ja, was könnte das sein? Angenommen, jemand ist kein Christ und er verbündet sich mit irgendwelchen Freunden, einen Überfall zu machen oder irgend sowas in dieser Art. Und später stellt er dann fest, ich habe zwar die Zusage gegeben, aber ich bin Christ und ich weiß jetzt, das ist nicht richtig, dann ist er an diese Zusage nicht gebunden. Also man muss sich da nicht sagen, ich habe jetzt diese Zusage gegeben und jetzt muss ich es auf Biegen und Brechen einhalten. Dann ist das kleinere Übel, diese Zusage zu brechen, und es ist sogar gut, wenn man diese Dinge nicht tut. Vielleicht gehörst du zu den glücklichen Menschen, die mit Schwören kein Problem haben, die immer die Wahrheit sagen und die ihre Versprechungen auch immer einhalten. Was könntest du dann von dieser Predigt mitnehmen? Wo könntest du etwas finden, was du umsetzen kannst? Da möchte ich jetzt zum Abschluss nur noch mal etwas Grundsätzlicheres sagen. Wir haben gesehen, dass diese Schwurpraxis in der damaligen Kultur gang und gäbe war. Und das Wort Gottes setzt einen Gegenpunkt und sagt, so soll es nicht sein, macht es nicht. Macht es nicht so, wie ihr es in eurer Gesellschaft gelernt habt, passt euch nicht eurer jeweiligen Kultur an. Und das können wir jetzt weiten auf ganz viele andere Bereiche. Ob das das Reden an sich ist, ob das der Lebensstil ist. Wir kriegen so viel vorgelebt und vorgesetzt und man will uns sagen, so lebt man, so macht man das heute. Teilweise auch mit einem frommen Anstrich. Aber wir müssen immer wieder gucken, was sagt eigentlich das Wort Gottes. Ein Beispiel, was das Reden angeht. Das Reden in unserer Gesellschaft wird immer mehr geprägt mit Worten, die nicht schön sind. Man hat heute Worte, die hat man früher nicht so gesagt, würde ich mal sagen. Also als ich noch jung war. Die Sprache verändert sich. Und da stehen wir auch in der Gefahr als Christen, dass wir uns da anpassen, dass wir uns der jeweiligen Kultur anpassen. Was mir auch zum Beispiel immer wieder auffällt, ist, dass Leute sehr leicht das Wort Gott oder Jesus in den Mund nehmen. Zum Beispiel, dass sie sagen, oh je, ne? Das heißt, oh Jesus. Man ruft damit im Grunde Gott an. Und das sollten wir auch nicht tun. Aber die Gefahr besteht, dass man sich dem anpasst, weil es macht ja jeder. Es macht jeder in deiner Klasse. Jeder macht diese Dinge und da müssen wir eben aufpassen, dass wir immer wieder schauen, was sagt das Wort Gottes. Unser Ziel sollte sein, dass wir uns nicht der Kultur anpassen, dass wir uns nicht der Gesellschaft anpassen, sondern dass wir uns immer mehr Gott anpassen, dass wir Gott immer ähnlicher werden, dass wir seinen Charakter immer ähnlicher werden. Eines der Hauptziele des Christen ist es, dem Herrn Jesus Christus immer ähnlicher zu werden. Dem Charakter Gottes immer ähnlicher zu werden. Und natürlich zur Ehre Gottes zu leben Und das beschränkt sich nicht auf das Schwören, sondern auch auf das Reden, auf das Leben, auch auf unseren Charakter. Ich möchte schließen und die Auflösung geben von der Eingangsfrage: Selbstverständlich ist Münster eine Hansestadt. Ich konnte die Frau auch überzeugen, auch wenn ich nicht geschworen hatte, denn glücklicherweise, und sonst hätte ich das nicht gewusst, habe ich im Hotel einen Stadtplan gekriegt. Und auf dem Stadtplan stand, schwarz auf gelb oder irgendwas, dass Münster eine Hansestadt ist. Dann habe ich den Stadtplan herausgekramt und habe ihn ihr gezeigt und habe gesagt, so, glaubst du mir jetzt? Und dann habe ich mal nachgelesen und eine Hansestadt muss überhaupt nicht am Meer liegen, muss auch keinen Hafen haben. Das hat einen ganz anderen Hintergrund. Damit ist das auch aufgelöst. Lasst uns noch beten. Vater, wir danken dir, dass du uns auch immer wieder ermahnst durch dein Wort. Ermahnst, dass wir nicht einfach die Gepflogenheiten unserer Umwelt übernehmen, sondern uns sagst, wie wir leben sollen, durch dein Wort, indem wir deinen Charakter anschauen. Und ich möchte dich bitten, Herr, hilf du uns bitte dabei, dass das in Bezug auf das Schwören, auf das die Wahrheit sagen, in unserem Leben mehr und mehr Realität wird, aber auch auf alle anderen Lebensbereiche, Herr, dass wir dir immer ähnlicher werden und dir durch unser Leben auch Ehre bereiten. Amen.